Hallo liebe Beyond-Sportshörer und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge. Heute widmen wir uns einem Thema, das den Kern des sportlichen Miteinanders berührt: Inklusion. Und wir sprechen über eine Organisation, die in diesem Bereich seit Jahren echte Pionierarbeit leistet, den MTV Stuttgart. Der MTV gehört zu den größten Sportvereinen Deutschlands und ist gleichzeitig einer der engagiertesten, wenn es um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung geht.
Im Mittelpunkt dieser Aufgabe steht heute unser Gast, Mandy Pierer, Inklusionsmanagerin des MTV Stuttgart. Mandy ist die erste hauptamtliche Inklusionsmanagerin in einem deutschen Sportverein. Sie ist aber nicht nur Expertin für inklusive Sportentwicklung, sondern auch selbst Mutter eines Kindes mit Behinderung und bringt dadurch eine persönliche Perspektive mit, die ihre Arbeit besonders prägt. Mit Mandy sprechen wir darüber, wie Inklusion im Sport wirklich gelingt, welche Herausforderungen Vereine im Alltag bewältigen müssen und warum Angebote wie die MTV Wheelers, inklusives Kindertraining oder Rollstuhlsportgruppen so wichtig sind. Außerdem wollen wir erfahren, wie man aus einzelnen Initiativen eine echte Vereinsphilosophie formt und was der MTV anderen Sportvereinen mit auf den Weg geben kann. Freut euch auf inspirierende Einblicke in ein Themenfeld, das immer mehr an Bedeutung gewinnt und auf eine Vision davon, wie Sport wirklich für alle zugänglich sein kann. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Mandy, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo ihr zwei.
Ja, liebe Mandy, wir nehmen eine Special-Folge mit dir auf. Special-Folgen sind immer richtig cool bei uns, weil wir starten mit dem Namensorakel. Das heißt, du darfst uns jetzt verraten, was denn der Name Mandy bedeutet, mit Y.
Oh ja, mit Y. Ja. Genau, also M auf jeden Fall wie Menschlichkeit. Genau, dann A wie Ausdauer, N wie Naturverbundenheit, D wie Durchsetzungsvermögen. Tja, und Y, da ist mir nur ein englisches Wort eingefallen, eben Joy, die Freude.
Mhm. Also keine Yoga-Posen-Liebhaberin?
Schon, aber ich dachte, das gehört hier nicht her.
Aber ist Joy nicht eigentlich was, was man mit J schreibt?
Ich dachte, das schreibt man mit Y.
Echt?
Vielleicht können wir es gerade so durchgehen lassen,
ja, was denkst du? Da ist auf jeden Fall ein Y drin. Wir lassen es auf jeden Fall durchgehen. Von diesen Begriffen, die du jetzt genannt hast, wo siehst du da so vielleicht auch den wichtigsten Begriff? Oder was sagst du so, wo ist auch das stärkste Attribut, was dich persönlich widerspiegelt?
Bestimmt die Ausdauer. Also ich habe bei A und D gedacht, Ausdauer, Durchhaltevermögen. Also ich glaube, was mich wirklich auszeichnet, ist so eine positive Sturheit und wirklich lange durchhalten zu können. Ja.
Das sind wahrscheinlich auch so zwei Attribute, die gerade jetzt in dem Bereich, in dem du bist, wahrscheinlich auch essentiell sind. Ohne die wird es nicht gehen. Du brauchst Ausdauer, du brauchst Durchhaltevermögen, um das Thema Inklusion eben auch ja breit zu streuen und zu etablieren.
Ja, ganz genau, weil das ist nichts, was man mal eben macht. Das ist ja eine gesellschaftsverändernde Aufgabe und da braucht es wirklich einen langen Atem.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bist, Inklusionsmanagerin vom MTV Stuttgart. Da wollen wir nachher noch sehr genau drauf eingehen, was eigentlich hinter diesem spannenden Job steckt. Mandy, wenn du mal nicht im MTV-Kosmos unterwegs bist, wo trifft man dich dann eher? Beim Sport, draußen in der Natur, haben wir gerade schon gehört, mit Natur verbunden, oder beim Kaffee mit Freunden oder gemütlich zu Hause?
Also am liebsten wahrscheinlich beim Kaffee mit Freunden und Freundinnen. Aber da das Leben manchmal sehr anstrengend ist, ist es dann doch vielleicht eher Stricken in meinem Schaukelsessel zu Hause.
Das hört sich sehr entspannt an. Vor einem Kamin vielleicht noch?
Leider noch nicht.
Ah, verdammt. Was war denn dein, um jetzt schon ein bisschen in die Sportbubble reinzukommen, was war denn so dein bisher größter persönlicher Sportmoment?
Also ich habe bin ich lange geschwommen als Jugendliche. Genau, und ich habe mich leider nie getraut, Wettkämpfe anzutreten, aber ich war wirklich sehr schnell und das habe ich wirklich sehr genossen, immer als Erste mit allen Aufgaben fertig zu sein im Becken und dann zu warten, bis endlich alle anderen kommen. Wer weiß, was ich hätte geschafft, wenn ich mich denn getraut hätte.
Okay, und was hat da gefehlt, dass du dich getraut hast?
Ja, das habe ich jetzt schon lange versucht aufzuarbeiten, aber Ich bin nicht dahinter gekommen. Meine Kinder sind sehr kompetitiv unterwegs und würden keinen Wettkampf ausschlagen.
Packt dich dann auch das Schwimmen heutzutage noch so am meisten, wenn du Sport schaust?
Tatsächlich nicht. Das ist anderen Sportarten gewichen. Ich finde jetzt eher Sportarten spannend, wo man sehr viel Technik braucht, als zum Beispiel Rollstuhltischtennis oder auch Rollstuhltennis. Ich komme ja eher aus dem Rollstuhlsportbereich und es fasziniert mich einfach, wie man schafft, zwei Sportgeräte perfekt zu beherrschen und dann da eben auch noch Siege zu erzielen. Das Schwimmen verbindet mich aber immer noch, weil ich Anfängerinnen und Anfängerkurse für Kinder mit Behinderung gebe. Und so habe ich eben Gelegenheit, ganz oft im Wasser zu sein und meine Leidenschaft für das Wasser an andere weiterzugeben.
Sind wir jetzt gerade auch schon ganz gut beim Thema. Wenn du dir jetzt einen Wunschgast für eine Inklusionsrunde im Sport wünschen könntest, wen würdest du einladen und warum?
Eine Person oder mehrere?
Du kannst auch gerne mehrere nennen, wenn du dich jetzt nicht direkt entscheiden kannst.
Ah, ich glaube, ich würde mich spontan direkt für Maurice Schmidt entscheiden. Den habe ich ja schon ein paar Mal getroffen und ich finde einfach, dass er eine super positive Person ist und dass seine sportlichen Erfolge, aber auch seine Persönlichkeit sehr für ihn sprechen und er ist einfach ein sehr gelungenes Vorbild für eben Kinder und Jugendliche im Parasportbereich.
Und wer darf dann noch mit in die Runde rein?
Na, ich glaube, ein paar alte Hasen muss man immer auch noch einladen oder häsinnen. Und da ist natürlich beim MTV Stuttgart klar, dass ich da dann die Anja Wicker nehmen würde. Weil sie ist einfach schon so lange dabei und deswegen ist es bestimmt höchst interessant, sie zu hören. Ja.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zu deinem Job, denn du bist heute Inklusionsmanagerin beim MTV Stuttgart. Eine Rolle, die es ja früher in Sportvereinen so eigentlich gar nicht richtig gab. Wie bist du denn ursprünglich auch in dieses Feld gekommen?
Ja, also ich habe es gestern erst wieder gehabt, dass ich unfassbar glücklich bin, dass der MTV Stuttgart sich getraut hat, eine Sozialarbeiterin einzustellen, weil das eben nicht ein Beruf ist, den man da üblicherweise antrifft. Und zwar bei mir eben eine glückliche Fügung aus der Tatsache, dass ich eben seit 10 Jahren mit meinem Mann Marcel gemeinsam die inklusive Kinder- und Jugendrollstuhlsportgruppe Wielers beim MTV leite. Und wir haben da einfach viel Erfolge gefeiert, viel entwickelt. Und nach dem Ende meines Studiums der sozialen Arbeit war irgendwie klar, dass wir als Familie das Niveau nicht halten können. Wenn ich jetzt zum Beispiel noch in der Kinderhilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe arbeite und dann eben bei den Wielers was mache. Und so entstand eben die Idee, dass wir größer denken, uns größer machen. Und dann war der Verein auch bereit, da mitzugehen. Mhm. Und dann haben wir mich eben als Inklusionsmanagerin angestellt.
Sehr schön. Und ich hoffe, es ist für dich okay, da jetzt auch drüber zu reden. Aber dein Sohn Henry ist ja auch ein sehr wichtiger Teil deiner Geschichte. Kannst du uns auch erzählen, wie seine Situation mit Spina Bifida und Rollstuhl auch so deine Motivation auch für deinen Job geprägt hat?
Ja, also er ist, ich habe es ihm erst jetzt am Montag, als wir den Silbernen Stern des Sports gewonnen haben, war er dabei bei der Verleihung und da habe ich gesagt, du bist schuld. Also herzlichen Dank, ohne dich hätten wir uns auf dieser Reise nie gemacht. Und es ist einfach klar, er wurde mit Spina Bifida geboren, aber wir haben gleich gemerkt, dass er sich sehr gerne bewegt. Und dann dadurch, dass eben mein Mann war Fußballer immer, ich habe eben auch schon immer gerne Sport gemacht. Und dann war klar, dass wir das für ihn auch wollen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und lange nichts gefunden. Und als wir dann einen Rollstuhlmobilitätskurs besucht haben beim Deutschen Rollstuhlsportverband, da war Henry noch nicht mal ganz 3. Das heißt, er hat eigentlich die ganze Zeit nur zugesehen, anstatt zu üben. Und da haben aber eben wir Rollstuhlfahren, Rollstuhlsport, mein Mann und ich, wir haben das alles gelernt und kennengelernt. Und dann direkt gemerkt, dass da irgendwie eine Verbindung da ist zu dieser rollenden Fortbewegung. Und dann sind wir einfach eingetaucht in diese Faszination Rollstuhlfahren, Rollstuhlmobilität und dann eben letztendlich auch Rollstuhlsport. Und das beeinflusst unser Leben jeden Tag. Also wenn man ein Familienmitglied hat, das eben nicht gehen kann, dann beeinflusst das deine Wohnungswahl, deinen Wohnungsort, deine Freizeitgestaltung, die Urlaube, die du machst, die Unternehmungen, die du als Familie machst. Ich durfte jetzt diesen Sommer lernen, dass mein 18-jähriger Sohn eben nicht mehr mit mir in Urlaub fahren möchte. Und ich war das erste Mal seit 18 Jahren eben ohne ihn im Sommerurlaub. Und das hat sich ganz schön merkwürdig angefühlt, überall hingehen zu können.
bewegende Geschichte auf jeden Fall, aber auch eine schöne Geschichte. Jetzt haben wir eben diese Krankheit angesprochen, also Spina bifida. Vielleicht auch nochmal von dir kurz erklärt, was es genau ist, damit auch unsere Zuhörer da im Bilde sind.
Ja, zum Beispiel ist es keine Krankheit, sondern eine Behinderung. Mhm. Ja, Krankheiten können ja geheilt werden, eine Behinderung nicht.
Genau. Das ist schon mal ein guter Punkt.
Ja, ja, genau. Also es ist so, bei Spina bifida ist es so, dass gleich zu Beginn der Schwangerschaft bei der Entwicklung von Gehirn und Rückenmark geht was schief und dann entwickelt sich eben das Rückenmark nicht so, wie man das von dem neuen Menschen erwarten dürfte, und da entstehen dann verschiedene Schäden und die können eben im Verlauf der kompletten Wirbelsäule eben vorkommen. Mhm. Das heißt, da hat man dann einen Schaden auf einer gewissen Lähmungshöhe. Alle unsere Wirbel sind ja durchnummeriert und buchstabiert, und bei Henry ist es eben zum Beispiel so, dass er eine schräge Lähmung L4, L5 hat. Das ist der Lendenwirbelsäulenbereich, und das bedeutet eben, hat die Folge, dass er eben nicht gehen kann, nicht stehen kann, aber dass eben auch so feine Dinge wie zum Beispiel der Darm oder die Blase eben spinnen. Mhm. Genau. Und halt natürlich auch Gefühlsstörungen hat es zur Folge. Okay. Und das ist eben bei jedem Menschen mit Spina bifida unterschiedlich ausgeprägt. Deswegen, selbst wenn alle die gleiche Behinderung haben, sind sie dann doch wieder ganz individuell unterschiedlich.
Mhm. Ich finde es aber auf jeden Fall voll toll, dass du auch jetzt hier im Podcast so offen darüber redest. Und man kann ja schon dann festhalten, dass ja dann Henry auch gewissermaßen dann so ein Auslöser dafür war, warum du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt hast, ne?
Ja, schon. Wobei, man muss leider sagen, oder was heißt leider, ich hatte schon immer einen großen Drang zur Teilhabe, zur Chancengleichheit, zur Gerechtigkeit, ja, schon immer. Ich habe ja, bevor ich soziale Arbeit zum Beispiel gemacht habe, hatte ich schon einen anderen Beruf. Ich war pharmazeutische Assistentin. Und auch da habe ich schon in der Ausbildung einen Artikel in der PTA Heute geschrieben darüber, dass es mich aufregt, dass nicht alle Medikamente mit Brailleschrift versehen sind. Mhm. Damals waren nämlich überall nur Dreiecke drauf, die man fühlen kann. Was soll einem das denn bitte sagen und weiterhelfen? Also ich glaube, ich bin mit einer guten Grundausstattung auf die Welt gekommen, um die Mutter von Henry zu sein.
Mhm. Sehr schön. Und was man ja auch dazu sagen muss, ich finde, so dein Weg so in den Verein, in den Sportverein, ist ja schon auch so ein bisschen pionierhaft, wenn man es so ausdrücken möchte. Ich möchte es so ausdrücken. Wie hat sich denn auch so deine Sicht auf den Sport, auf die Teilhabe, aber auch auf Barrieren so im Laufe deiner Arbeit verändert?
Ja, zu Beginn, als ich so als Mutter aufschlug sozusagen, war ich ja schon froh über eine Turnhalle, in die man einfach reinrollen kann. Genau, aber inzwischen habe ich da schon auch mehr Ansprüche sozusagen. Würde mich freuen, wenn eben mehr Vereine mehr Angebote machen würden. Und ja, ich betrachte jetzt unseren Verein, aber auch andere Vereine mit anderen Augen. Was ist möglich? Was könnte man machen ohne große Veränderungen? Weil ich glaube, das ist einfach so der schwierigste Punkt. Die Veränderung braucht halt Zeit. Mhm. Und es braucht halt Zeit, Barrieren abzubauen, wo auch immer die liegen, ob man da jetzt eine Rampe braucht oder eine Fortbildung. Es braucht eben alles Zeit und Geld. Und ich glaube, das hat sich wirklich verändert. Ich bin da jetzt etwas anspruchsvoller als wir vielleicht noch vor 10 Jahren.
Mhm. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, so in unserem ersten Gespräch, was wir jetzt so haben, die persönliche und die berufliche Ebene, die sind ja schon auch stark bei dir verknüpft, würde ich mal sagen. Was hast du da auch so für Herausforderungen oder welche Herausforderungen siehst du, wenn beides auch so eng miteinander verknüpft ist? Kannst du da überhaupt auch so zwischen privaten und beruflichem trennen?
Ja, da hilft das Studium der sozialen Arbeit sehr. Also ich spüre vor allem dadurch eine große Professionalisierung, dass ich eben sehr genau unterscheiden kann, was ist mein Privatleben und was ist mein Beruf. Aber auch so Dinge wie zum Beispiel helfen lernen, heißt ja auch, dass man weiß, wann man nichts tut. Und Empowerment ist ja ganz wichtig in der sozialen Arbeit. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, dass ich da wirklich gelernt habe, wann spricht die Sozialarbeiterin und wann eben die Mutter. Und manchmal sage ich das auch zu meinem Sohn, weil er ist ja jetzt einfach in einem Alter, wo man auch manchmal nicht einer Meinung ist. Und dann sage ich, und jetzt sagt die Sozialarbeiterin dir. Genau, weil dann einfach irgendwie ich merke, das ist jetzt schon gar nicht mehr, das ist nicht mehr Mama Mandy, sondern halt jetzt wirklich so ganz professioneller Rat sozusagen. Da spüre ich das dann schon. Mhm. Mein Sohn ist ja auch oft sehr krank. Und war auch schon lebensbedrohend krank. Und da haben wir uns natürlich auch die Frage gestellt, oder vor allem ich mir, kann ich denn meinen Job noch machen, wenn es meinen Sohn nicht mehr gibt? Und vor 5 Jahren, als es so ganz akut war, habe ich gedacht, das kann ich nicht, ich muss sofort aufhören. Aber jetzt, wo wir das schon so viele Jahre mitmachen und mitdenken, Da spüre ich eben auch eine Professionalisierung. Also ich kann auch, sollte das jemals so sein, nach Henry weiter für Menschen mit Behinderung im Sport kämpfen.
Mhm. Und auch für Henry, ne?
So ja, gesehen. Für Henry auch. Also mein Sohn macht ja eben gerne Sport. Er ist Handbiker auf jeden Fall. Aber dadurch, dass es ihm halt im Moment gesundheitlich nicht so gut ist, kann er nicht so trainieren. Mhm. Und das ist natürlich schade für ihn. Jetzt, wo ich entdeckt habe, wie die Wege in den Spitzensport gehen, kann er leider gerade nicht mitfahren.
Mhm. Dann wünschen wir Henry auf diesem Wege auf jeden Fall alles Gute und gute Besserung, dass er dann auch bald wieder zu seiner alten Stärke zurückfindet. Vielleicht jetzt auch nochmal eine kurze Frage zu deinem Job. Es ist ja schon auch ein besonderer Job, den du machst, und du warst ja auch die erste hauptamtliche Inklusionsmanagerin in einem Sportverein in Deutschland. Muss man ja auch nochmal hervorheben. Hättest du dir das vor ein paar Jahren auch mal überhaupt vorstellen können, diesen Job mal hauptamtlich ausführen zu können?
Ehrlich gesagt habe ich mir das nicht vorstellen können. Ich habe es mir gewünscht. Ich habe auch einige Hausarbeiten über Sport und Inklusion geschrieben, aber ich hätte wirklich nicht daran geglaubt, dass das wirklich jemand macht, mich einzustellen als Sozialarbeiterin.
Mhm. Genau. Und warum nicht? Also wo lag da die Barriere?
Ja, weil ich einfach gedacht habe, dass niemand auf die Idee käme. Weil niemand erkennt, welchen Mehrwert ich mit meinem, sagen wir jetzt mal, Werkzeugköfferlein als Sozialarbeiterin da eben dann auch mitbringe.
Mhm. Ja. Und über dieses Werkzeugköfferlein kann Olli noch ein bisschen mit dir sprechen.
Ja, nehme ich das Werkzeugköfferchen doch direkt mal auf. Viele wissen ja vielleicht gar nicht genau, was überhaupt eine Inklusionsmanagerin im Alltag eigentlich macht. Kannst du uns vielleicht mal so das große Ganze deiner Arbeit näher bringen?
Ja, wenn das so einfach wäre. Diese Frage wurde mir natürlich auch schon ein paar Mal gestellt.
Wir haben Zeit.
Ja, gut, also, weil es ist inzwischen sehr vielfältig geworden. Ja, zunächst einmal stand im Fokus eben Menschen an Sport teilhaben zu lassen. Das heißt, zunächst habe ich ganz viel Menschen Einzelberatung geboten, habe ihnen eben geraten, in welchen Sportkursen sie sich mal versuchen könnten, und dann haben sie eben daran teilgenommen. Dann gab es natürlich auch Sportgruppen, die gesagt haben, sie haben Bedarf an Beratung und wollen da was verändern. Und dann ganze Organisationen, die wissen wollten, wie wir das machen oder was für eine Inklusionsvorstellung wir haben und wie das umgesetzt werden könnte. Genau, und dann ist natürlich Netzwerkarbeit ganz wichtig, denn ich denke, nur wenn man ein großes Netzwerk hat mit ganz vielen zuverlässigen PartnerInnen, dann kann man auch richtig was bewegen. Das heißt, ich bin auch sehr viel damit beschäftigt, mit anderen Menschen zu reden, sie von meiner Mission zu überzeugen. Dann manchmal muss man jemanden überzeugen, weil die nur noch darauf gewartet haben, dass jemand kommt und danach fragt. Ja, und so ist der Beratungsumfang viel, viel größer geworden, was eben auch zum Beispiel die Finanzierung von unseren Projekten angeht. Ja, und dann, seitdem wir jetzt eben auch die Parasportakademie gegründet haben, steht natürlich auch der Spitzensport im Fokus. Das heißt, ich muss mich jetzt auch damit beschäftigen, wie man eben das gut angeht, damit mein Kollege Hannes Spranger dann als Leiter da auch Talente hat, die er dann eben fördern kann. Das heißt, wir gehen jetzt vermehrt auf die Suche nach Talenten und müssen uns da neue Strategien überlegen. Und ja, zu guter Letzt müssen wir natürlich auch immer wieder neues Geld finden. Das heißt, Fundraising gehört auch zu den Aufgaben, damit wir eben neue Sportgeräte anschaffen können oder neue Sportangebote machen. Ja.
Okay, das klingt aber auch so, dass sich das Arbeitsfeld immer so ein bisschen auch weiterentwickelt und sich ändert, was es wahrscheinlich für dich auch spannend macht, oder?
Ja, total. Also ich weiß auch schon die nächsten Aufgaben, denn immer wenn man einen Schritt geht, muss man auch wieder einen weiteren machen. Ist ganz normal, wie bei allen anderen Entwicklungen eben auch. Und ganz klar ist, dass wir jetzt als nächstes zum Beispiel das Thema Mobilität angehen müssen, denn viele SportlerInnen kommen ja gar nicht zu unseren Angeboten. Also wie sollen sie teilnehmen? Das heißt, da haben wir jetzt auf jeden Fall einen großen Bedarf, dass wir so eine Art Fahrdienst oder Ähnliches organisieren und einrichten. Genau, und dann beschäftigt mich natürlich ganz arg das Thema Ehrenamt bzw. Trainerinnen und Trainer, denn wir benötigen einfach viel mehr Personal jetzt, um die ganzen Sportlerinnen und Sportler da einfach auch adäquat zu trainieren. Und das sind so die beiden großen Themenblöcke, mit denen ich mich einfach die nächsten Jahre jetzt, ja, wie soll man sagen, beschäftigen darf.
Du hast es gerade schon deinen Kollegen angesprochen, wie viele Personen seid ihr jetzt in dem Team? Und mit welchen kooperiert ihr so am meisten zusammen?
Ja, also ganz klarer Fall. Hannes Spranger ist der Leiter der Parasportakademie. Dann ich eben als Inklusionsmanagerin. Dann unterstützt uns natürlich jederzeit der Vorstand oder die Geschäftsleitung. Das ist natürlich klar. Aber ganz konkret ist es so, dass wir mit den blinden Fußballern eben zusammenarbeiten. Dort eben vorwiegend mit dem Alexander Fangmann, der da das Team leitet.
Folge 3, hört rein. Fast schon 3 Jahre alt die Folge, aber immer noch hörenswert.
Genau, dann haben wir noch den Marc Salzer. Das ist der Trainer für die Kinder- und Jugendleichtathletik. Und der hat einfach eine Affinität zum Paraleichtathletik sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Und deswegen engagiert er sich dann eben im Paraleichtathletikbereich sehr. Genau, und ansonsten natürlich die Wielers, unsere Kinder- und Jugendrollstuhlsportgruppe. Und das ist quasi so der feste Kern. Aber theoretisch habe ich mit dem kompletten MTV Stuttgart zu tun. Ich bin bei allen wichtigen Sitzungen dabei, darf immer vortragen, was das Thema Inklusion gerade so zu bieten hat. Und bin deswegen auch mit allen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern im Austausch. Also es geht wirklich in die DNA des MTV sozusagen langsam rein, wie ich da arbeiten kann und mit wem ich arbeite.
Über die DNA vom MTV wollen wir, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Jetzt kommen wir erstmal zur KI-Frage. Unsere treuen Hörer der Special-Folgen, die wissen, was jetzt kommt. Und zwar, wir haben ChatGPT mal gesagt, hey, du bist heute da als Inklusionsmanagerin des MTV Stuttgart. Und ChatGPT hat uns auch eine spannende Frage ausgespuckt. Und das wäre die Frage.
Wie stellt ihr sicher, dass Inklusion im Verein wirklich Teil der DNA wird und somit nachhaltig, strukturell verankert ist?
Ja, indem eben durch die Schaffung meiner Stelle das kein Nice-to-have ist, sondern es ist einfach allen hauptamtlich angestellten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen klar, dass sie Inklusion leben sollen. Und dass das eben vom Vorstand so entschieden wurde, hat natürlich einen großen Vorteil, weil niemand mehr aus Nettigkeit mitmacht, sondern weil das eben genauso ein Ziel, ein ganz großes hehres Ziel vom Verein ist, wie eben Erfolg im Sport oder unsere anderen Nachhaltigkeitsziele. Und so setzt man das eben um, indem das im ganzen Verein sozusagen das Themengebiet wird und nicht nur irgendwie ganz nett von dem Ehepaar, das zufällig gerade die Rollstuhlsportabteilung leitet. Ja.
Wir kommen da, wie gesagt, später nochmal drauf zu sprechen, aber es hört sich jetzt schon sehr an. MTV Stuttgart ist da in dem Bereich schon ein großer Pionier gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Also Menschen mit Behinderung sind ja schon weit über 20 Jahre Teil vom MTV Stuttgart. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die uns sehr entgegengekommen ist. Die Blindenfußballer, die Rollstuhlsportler, die es vorher schon gab, bevor wir aufgeschlagen sind, die haben ja die Menschen schon sensibilisiert, alleine nur durch ihre Anwesenheit auf der Trainingsanlage. Und man kann schon sagen, bei uns stehen die Menschen mit Behinderung nicht nur im Projektbericht, sondern sie sind halt wirklich da. Sie sind auf der Anlage, man kann sie beim Sporttreiben sehen. Und ich glaube, deswegen sind wir da wirklich Pionier, weil einfach über den langen Zeitraum viele Menschen dafür gesorgt haben, dass das Thema Vielfalt auch in Bezug auf Menschen mit Behinderung ein Thema im MTV Stuttgart ist.
Wenn du es nochmal abschließend zu dem Fragenblock deine Arbeit in 3 Säulen beschreiben müsstest, welche wären das?
Ich glaube, es wären sogar 2 Säulen, genau, einmal nach innen und einmal nach außen. Ja, ich denke, so würde ich meine Arbeit beschreiben. Ich sorge im Innern vom MTV Stuttgart dafür, dass sich alle befähigt und gesehen fühlen, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Und nach außen suche ich eben Kooperationspartner und bin aber auch ein strahlendes Vorbild, damit andere sich auch trauen.
Ich würde schon sagen, ein Leuchtturmprojekt bei euch ist ja die Parasportakademie. Was steckt denn eigentlich hinter der Parasportakademie und wie kam sie überhaupt zustande? Was macht sie so besonders? Erzähl darüber mal ein bisschen.
Ja, nachdem wir viele Jahre jetzt eben Breitensport gemacht haben und viele Sportlerinnen und Sportler gefunden haben mit Behinderung, da hat man natürlich dann schon irgendwann gemerkt, da gibt es ja Talente. Und da kommt auch wieder mein Sohn Henry ins Spiel. Wir haben auch bei ihm immer gedacht, ja, und was macht man jetzt? Also jetzt kann der schnell Handbike fahren, ja, und wo meldet man den jetzt an? Oder wer muss denn jetzt überhaupt wissen, dass der so schnell ist? Und das haben wir uns dann eben zunehmend gefragt, weil wir halt immer mehr Kinder hatten, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten mitgebracht haben, wo man einfach gemerkt hat, oh, hier, da könnte ein Rollstuhlbasketballer draus werden, hier eine Tennisspielerin und so weiter. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Ich hatte durch die Vorarbeit als Inklusionsmanagerin halt dann auch gute Verbindungen inzwischen zu den ganzen Verbänden und da zu den Spitzensportzuständigen und habe gemerkt, da gibt es irgendwie Hürden und zwar unüberwindbare. Und das hat mich gestört und dann haben wir gedacht, dann machen wir jetzt was Eigenes, weil ich kann nicht warten, bis jemand einen Kaderplatz bekommt, nur weil irgendjemand anders weg ist, sondern die jungen Leute müssen ja jetzt gefördert werden und nicht erst in 100 Jahren oder wenn sie sich so abgekämpft haben, dass sie keinen Bock mehr auf Spitzensport haben. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir was Eigenes. Und das Eigene besteht jetzt eben daraus, dass die Trainings ohnehin immer inklusiv stattfinden, weil beim blinden Fußball sind immer Sehende dabei, beim Rollstuhlbasketball haben wir 50-50 Fußgänger und Rollstuhlnutzende. Und bei der Leichtathletik ist es eben auch so, dass das Paraleichtathletiktraining in das reguläre Training integriert ist, findet gleichzeitig statt, man erwärmt sich gemeinsam, aber klar, Wurf im Sitzen muss anders unterrichtet werden als Wurf im Stehen, also da gibt es dann schon ein bisschen exklusive Unterschiede. Und jetzt können wir einfach sagen, mit Hannes als Leiter kann er sich eben da fokussieren, kann extra Trainingseinheiten ansetzen, konnte eine weitere Sportart zufügen mit dem Pararadsport. Da gibt es jetzt eben eine eigene Trainingszeit dafür. Und wir werden das jetzt immer weiterentwickeln. Auch hier braucht man wieder Geduld und langen Atem, weil das, also am Ende soll es einfach mehrere Trainingseinheiten in der Woche geben, die für Paraspitzensport stehen. Und wir bauen ja auch gerade einen neuen Sportpunkt beim MTV Stuttgart und da werden wir sicher den Raum finden, um eben Athletik, Krafttraining, was es eben so alles benötigt, damit wir sie letztendlich dann hoffentlich an den OSP vermitteln. Genau, dass sie eben alles bekommen, was sie brauchen, um sich optimal im Sport zu entwickeln.
Mhm. Ja. Also eigentlich kann man sagen, ihr habt ein inklusives Nachwuchsleistungszentrum geschaffen.
Das wäre so unser Traum.
Oder es ist euer Traum, dahin zu kommen.
Ja, also das ist wirklich, also das Ziel ist einfach, dass wir die Talente sehen in Stuttgart. Ich bin überzeugt, ich habe noch nicht alle Kinder gesehen, die geeignet sind. Die suchen wir jetzt und die Suche ist total abgefahren, weil man kann nicht einfach eine Liste bekommen von allen Kindern mit Behinderung und dann gucken wir uns die einfach mal alle an.
Das ist total spannend, weil wie scoutet man sowas auch? Ich meine, ich denke mal, du gehst ja sicherlich auch mal auf Suche, sage ich mal, nach den Talenten und da frage ich mich persönlich auch, wie fängt man mit sowas überhaupt an? Wo ist da, ist es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen?
Es ist spektakulärer. Es ist die Suche nach dem Stecknadelkopf von der Nadel im Heuhaufen. Weil es betrifft ja nur ein kleiner Teil von Menschen hat Behinderung. Und davon hat ja nur ein kleiner Teil Bock auf Sport. Und von dem Teil ist ja auch jetzt nicht jeder zum Spitzensportler, Spitzensportlerin geboren. Das heißt, wir suchen jetzt eben nach talentierten Kindern mit Behinderung. Und die müssen wir halt wirklich finden, indem wir so Gelegenheit für heute nutzen. Das hört ja vielleicht auch der ein oder andere Erwachsene, der wieder weiß, wo jemand sitzt, den man mal zu uns schicken sollte. Und also Berichterstattung ist ganz wichtig, weil es ist wirklich erstaunlich, wie viele Omas und Opas uns schon Kinder geschickt haben. Und dann ist es auch so, dass wir einen Plan geschmiedet haben, wie wir jetzt eben auch über die Stuttgarter Schulen eben dann doch auch vermehrt Kinder mit Behinderung sehen können, sodass wir dann uns einen Eindruck machen können und dann doch noch alle Talente hier bei uns eben entdecken. Und zum anderen ist es so, dass wir uns auch schon Namen erarbeitet haben, sodass uns andere Vereine dann auch Sportlerinnen und Sportler schicken, die dann bei uns zeitweise mittrainieren, damit die dann eben auch davon profitieren können.
Mhm. Genau. Sehr schön. Und du hast es vorhin schon angesprochen, ich weiß nicht, ob es jetzt derselbe Preis ist, von dem wir reden, aber in meiner Recherche habe ich gesehen, ihr habt jetzt vor ein paar Tagen den großen Stern des Sports gewonnen in Bronze. Du hast vorhin Silber gesagt, ich hoffe mal, Bronze ist richtig. Ist es nicht?
Da ist es noch viel besser. Wir haben erst den in Bronze gewonnen und dann gleich noch den in Silber hinterher.
Ihr habt beide gewonnen?
Ja, das ist ein Stufenpreis. Also wir haben zunächst Bronze gewonnen als Stuttgarter Gewinner, also für die Region Stuttgart. Jetzt haben wir den silbernen Stern gewonnen für Baden-Württemberg. Und im Januar, am 26. Januar, gewinnen wir hoffentlich den goldenen Stern für ganz Deutschland.
Wow.
Aber das wissen wir jetzt eben noch nicht. Da müssen wir uns jetzt noch sehr gedulden.
Dann sind die Daumen gedrückt. Auf jeden Fall eine tolle Anerkennung. Was steckt da genau dahinter? Also man muss ja sagen, es ist für die Parasportakademie.
Ja, ganz genau. Also die Idee, diese einmalige Idee der Parasportakademie, die wird da eben bepreist, weil es das eben seither noch nicht gegeben hat.
Mhm. Es ist dann auch sowas, wo du sagst, okay, das ist dann wieder so ein Ansporn für mich, weiterzumachen, wenn man so sieht, okay, die Leistungen werden auch prämiert und man bekommt mehr Aufmerksamkeit dadurch.
Also genau das ist es. Also ich gewinne ja bestimmt gerne Preise, wer tut es nicht? Aber das Wichtigste ist doch, dass über die Berichterstattung dieser Preise noch mehr Menschen davon eben hören, dass man egal mit welcher Behinderung auch seinen Sport finden kann.
Mhm. Eine Sache, die mir jetzt so in diesem Themenblock in den Kopf gekommen ist, ist so das Thema generelle Barrieren, weil im Endeffekt, wir haben jetzt auch gerade drüber gesprochen, das ist so ein bisschen die Suche der Nadel im Heuhaufen. Und ich habe mir auch so die Frage gestellt, wissen das zum Beispiel auch Menschen mit Beeinträchtigungen, dass man überhaupt im Parasport auch Leistungssport betreiben kann? So. Das ist ja so eine Frage, die man generell vielleicht mal stellen sollte. Aber dann denke ich mir wiederum so, vielleicht sollte man eher noch weiter zurückgehen und darüber sprechen, was denn überhaupt eigentlich generell die Barrieren sind. Also was taucht da im Vereinssport auch dir jetzt mit deiner Erfahrung am häufigsten auf?
Also ich glaube, die allermeisten denken gleich an bauliche Barrieren. Mhm. Also viele unserer Sporthallen, gerade an Schulen, sind einfach nicht barrierefrei. Was bedeutet, dass Kinder auch vom Schulsport ausgeschlossen werden, sogar beurlaubt oder krankgeschrieben werden für Sport, was völliger Quatsch ist, weil die sind ja eben nicht krank, sondern behindert. Mhm. Das heißt, theoretisch könnten sie schon teilhaben. Und da geht es einfach schon mal los. Wenn man in der Halle nicht reinkommt, kann man nicht mitmachen. Wenn man drin ist, hat man das Problem, dass man ja Sportkleidung vielleicht wechseln möchte. Dann kann man sich nicht umziehen, weil man eben wieder nicht in die Umkleide reinkommt. Oder man kommt rein, aber stehen so viele Bänke drin, dass man sich nicht drehen kann. Auch Mist. Zur Not muss man dann zum Schluss zu allem Übel auch noch auf die Toilette und es gibt keine. Und dann hat man eben als Mensch mit einer Gehbehinderung schon mal einige Hürden und Probleme, die einen quälen. Mal abgesehen davon, ob man überhaupt hoffentlich zum Sportangebot gekommen ist, ja, weil vielleicht fährt da gar kein Niederflurbus hin und hat eine barrierefreie Bushaltestelle vor der Tür, ja, dann ist man nicht mal hingekommen zum Sport. Das sind so die, sagen wir mal, üblichen Schwierigkeiten, die einfallen würden. Menschen mit Sinnesbehinderungen, das ist natürlich auch nochmal ein Themengebiet. Wir haben am MTV Stuttgart viele Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit und können leider auch nicht auf all diese Bedürfnisse eingehen, denn jeder, der unser Gelände kennt, weiß, wir haben eine tolle Bushaltestelle, die barrierefrei ist, aber dann fängt so ein Waldparkplatz an, wo man dann ganz wild irgendwie drüber laufen muss, und das ist natürlich für alle Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit eine große Herausforderung, unsere Sportstätte zu erreichen.
Auch von der Orientierung her.
Ja, genau, aber wir haben noch keine Lösung für dieses Problem gefunden, außer dass eben Menschen, die gut sehen können, hingehen und die Neulinge begleiten, bis die dann eben so ungefähr wissen, wo sie dann lang müssen. Wir haben versucht, die Beschilderung auf dem Gelände besser zu machen, dass sie halt kontrastreicher ist, damit man es besser erkennen kann. Das sind eben so Dinge. Dann Menschen mit Hörbehinderung haben wir ganz wenige. Die möchten wohl irgendwie lieber für sich Sport treiben. Also ich habe schon oft versucht, da was anzustoßen, aber da ist eben die Kommunikation die Schwierigkeit. Und ja, zu guter Letzt eben Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Da ist es eben so, dass an die immer als letztes gedacht wird. Wobei ich finde, die kann man eigentlich total einfach überall mit inkludieren. Mhm. Man muss einfach nur auf ihre Bedarfe und Bedürfnisse eingehen. Sie können auf Treppen steigen, sie können kommunizieren in der Regel und können eben deswegen viel, viel leichter an Sportangeboten teilhaben. Und da ist es aber so, dass oft die persönliche Abneigung gegen Menschen die größte Hürde ist, also die Barriere im Kopf derer, die dann die Sportstunde leiten. Mhm. Ja, das kann man so zusammenfassen. Also es gibt nicht eine Barriere, sondern es gibt für jeden Menschen viele verschiedene Hürden.
Ich finde es krass, dass das ja wirklich auch Hürden oder Barrieren sind, die ja schon zum Teil direkt nach der Haustür beginnen. So.
Ja.
Und da ja wirklich sich vieles zusammenaddiert. Ich denke, das wissen viele einfach gar nicht. Ne?
Ja, das ist, ein Leben mit Behinderung zu führen, kostet viel Kraft. Also eigentlich hat man schon einen Pokal verdient, wenn man auf der Arbeit ankommt, weil dann hat man, glaube ich, schon die ersten Challenges des Tages sozusagen hinter sich gebracht. Und wer dann noch die Kraft findet, danach dann zum Sport zu gehen und das dann auch nochmal alles zu bewältigen und für sich selber ständig irgendwelche Kompromisse und Ausnahmen zu finden. Also ich finde, da gehört allen, die das dann trotzdem bewältigen, ein ganz großes Lob ausgesprochen.
Absolut. Kannst du vielleicht noch ein so ein cooles Paradebeispiel nennen, wie ihr vielleicht auch eine Lösung von einem Problem gefunden habt, wo ihr gesagt habt, wir müssen hier eine Lösung finden, anders geht's nicht?
Ja, also zum Beispiel gab es ein ganz süßes Thema. Wir haben ja angefangen, mit unseren Kindern immer im Sommer draußen zu trainieren. Und dann haben eben die Pächter von dem Restaurant im MTV Stuttgart festgestellt, dass wir ja gar nicht hochkommen können, weil da ja eben die Treppe ist. Und dann ist eben auch aufgefallen, naja, in die große Turnhalle kommen wir auch nicht rein, weil da die Treppe ist. Mhm. Und dann wurde eben geschaut, ja, wie kann man es jetzt umsetzen, dass wir so eine Transportplattform haben. Und dann wurde eine Rampe gemacht im Flur und schwuppdiwupp war im MTV gleich mal ein ganz großer Bereich plötzlich zugänglich, ja. Und dann haben wir nach ein paar Jahren auch Toiletten sanieren müssen und dann haben wir eben auch eine barrierefreie Toilette bekommen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Signal an andere Vereine, nicht immer so groß sich so, das, man muss nicht gleich das ganze Haus renovieren. Mhm. Oft reicht es, wenn man zwei Aluschienen kauft, die sind nicht besonders teuer und können aber den Zugang für manches Sportangebot dann schon erleichtern. Und dann einfach Stück für Stück schauen, wo sind die größten Bedarfe und die Barrieren dann eben platt machen. Mhm.
Das hast du schön gesagt und trotzdem glaube ich, dass es noch, oder trotzdem glaube ich, es gibt ja noch einen Bereich, der auch elementar wichtig ist und zwar sind es die Trainer und die Ehrenamtlichen und das ist ja schon, also ich persönlich, ich habe auch einen kleinen Background, ich habe in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung mein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe da auch gesehen, was da alles zusammenkommen muss und dass da auch Expertise gefragt ist. Was macht ihr als Verein, damit Trainer und Ehrenamtliche auch wirklich inklusives Training anbieten können?
Ja, also da ist natürlich Fortbildung ganz wichtig und da muss man wirklich mal die ganzen Sportarten, fachspezifischen Verbände loben, die das Thema wirklich erkannt haben. Und es gibt quasi keine Sportart, in der man seinen Übungsleiter nicht mit der Komponente Para- oder Inklusionssport erweitern kann. Also man muss ja regelmäßig seine Trainerlizenzen eben auffrischen. Und da kann man eben auch Kurse zur Inklusion oder zum Parasport belegen und dort eben Kenntnisse bekommen, die man vielleicht vorher noch nicht hatte oder von denen man dachte, dass man sie noch nicht hat und sich in dem Bereich eben fortbilden. Und es ist auch ganz wichtig, denn ich glaube nur, man möchte sich ja eine neue Aufgabe auch wirklich gut zutrauen und deswegen ist es so wichtig. Für viele Leute gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Menschen sind voll die Kopfleute und die müssen erst eine Fortbildung machen, um dann zu merken, ach was, ich wusste ja schon alles. Das war meine Reaktion einer Teilnehmerin und die ist dann fröhlich losspaziert, um eben Training zu geben. Und andere sind halt mehr so die Aktionsmenschen, die wollen halt lieber erstmal dahin und es mal ausprobieren und es mal auf sich wirken lassen und dann erst stellen sie fest, wo sie Beratungs- und Unterstützungsbedarf haben. Mhm. Genau, aber wichtig ist eben, dass man empathisch ist und das sind Trainerinnen und Trainer ja in der Regel.
Das wollte ich gerade ansprechen, ja. So das Thema Empathie ist, glaube ich, wirklich was Essentielles, weil da muss ich jetzt wieder kurz erzählen, wie das bei mir damals im FSJ war. Der erste Monat war für mich super anstrengend, weil ich persönlich einfach keine Erfahrung hatte, wie ich mit solchen Menschen umgehen soll. Und auch wie ich das Thema, also wie ich das Wort behindert zum Beispiel einsetze. So, das ist ja auch kompliziert. Und jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gekommen bin, ich meine, das kann man ja auch mit dem Sport vergleichen, habe ich ganz viele strahlende Gesichter gesehen. Alle haben sich gefreut, dass ich da bin. Alle haben meinen Namen gerufen und alle haben super gerne auch ihre Aufgaben gemacht, wenn man ihnen Aufgaben gegeben hat. Ist das auch was du im Sport merkst, dass so die Passion, die Leidenschaft vielleicht nochmal ein bisschen größer ist?
Ja, also immer wenn es schwierig wird, dann sage ich immer ja, aber ich kann ja nicht einfach aufgeben, weil die sind ja so alle so glücklich. Ja, ich finde Glück ist jetzt nicht immer in allen Lebensbereichen irgendwie so das Nonplusultra-Kriterium, dass man was macht. Aber es ist natürlich schon so, dass einen der Sport, egal mit was für Menschen, die exkludiert werden, wenn man sie eben inkludieren kann, dann macht einen das schon sehr stolz und glücklich und es macht die anderen Menschen zufrieden und dann einen selbst auch gleich zufrieden. Ja, und das ist halt mit allen Gruppen so, die ausgeschlossen werden. Ja, wenn man denen die Tür aufmacht, dann gehen sie rein und dann sind alle gleich viel entspannter. Und man lernt ja auch ganz viel. Also ich habe durch die Menschen mit Behinderung, mit denen ich gearbeitet habe, ob das jetzt eben im Sport ist oder eben in meinem beruflichen Leben davor, man lernt auch immer etwas über sich selbst. Und das ist mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel viel leichter als wir mit Menschen ohne Behinderung.
Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, jetzt wollen wir mal später noch in die DNA vom MTV reingehen. Jetzt ist es tatsächlich schon soweit.
Uiuiui.
Ja, jetzt geht's richtig los. Der MTV Stuttgart gilt als einer der größten und vielfältigsten Vereine jetzt auch in Deutschland. Hast ja vorher schon gesagt, er war da auch in dem Bereich auch in gewisser Art ein Pionier. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen noch erzählen, wie euer Angebotsspektrum im inklusiven und parasportlichen Bereich eigentlich aussieht beim MTV?
Also im Parasportbereich bieten wir ein vielfältiges Angebot, denn man kann das nicht so, das ist wieder wie beim Aufgabengebiet von mir, so sieht es auch mit dem Sportangebot aus, das ist einfach sehr vielfältig. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Sehbehinderung gerade erworben hat und man hat früher gerne Yoga gemacht oder Bauch, Beine, Po, dann ist es auch möglich, dass man das weiterhin dann tut, nämlich bei uns im regulären Kursangebot. Ja, und meine Kolleginnen und Kollegen gehen dann gerne auf die Bedarfe von den Menschen ein, sofern das eben für sie möglich ist. Ansonsten besorgen wir eben Unterstützerinnen und Unterstützer, die einen dabei begleiten. Genauso ist es auch bei Kindern und Jugendlichen. Jüngere Kinder sind auf jeden Fall dafür geeignet, unser ganz normales Kindertouren, Kindertanzen, KISS-Angebot eben wahrzunehmen und werden dann einfach in die regulären Kurse inkludiert. Ja, und dann im Bereich Parasport muss man sagen, dass wir eben unsere Blindenfußballmannschaft haben, Rollstuhlbasketballmannschaft, eben das Kinder- und Jugendrollstuhlsport Wielers. Die Wielers bieten ja ein vielfältiges Sportangebot mit ganz unterschiedlichen Sportarten, die wir im Jahr ausprobieren, damit die Kinder und Jugendlichen eben ein breites Spektrum sehen an Sportarten, die sie treiben können. Und dann haben wir eben jetzt mit der Leichtathletik begonnen. Die Leichtathletik war früher nicht mein Lieblingssport, aber man muss sagen, dass da einfach viele Menschen zusammenkommen können, weil einfach unterschiedliche Fähigkeiten bei der Leichtathletik zu tragen kommen und da viele davon profitieren können. Deswegen haben wir damit begonnen. Und dann natürlich auch noch Pararadsport ist eben auch für viele verschiedene Menschen geeignet. Und deswegen haben wir das auch in unser Programm aufgenommen.
Aber gibt es da auch so ein bisschen Austausch zwischen den anderen Vereinen? Oder beziehungsweise hilft es da auch, dass der MTV Stuttgart jetzt vielleicht gerade auch durch Alex Fangmann, der ein sehr bekannter Sportler ist jetzt im Parabereich, oder auch der MTV Stuttgart allgemein, der im Blindenfußball mit der erfolgreichste Verein in ganz Deutschland ist, hilft euch das auch bei der Arbeit?
Also das hilft zweierlei. Die anderen Großen besprechen, also gerade die Geschäftsführer sprechen ja auch miteinander über ihre verschiedenen Projekte und dann kann man natürlich sich gegenseitig gut abstimmen und überlegen, aha, ist das zum Beispiel etwas, was ich in meinem großen Sportverein auch umsetzen möchte? Ne? Es gibt natürlich aber auch andere Vereine im Raum Stuttgart, die schon Angebote für Menschen mit Behinderung machen und da ist es natürlich in der Netzwerkarbeit ganz wichtig, dass ich die kenne und dass die mich kennen und dass wir uns natürlich dann auch gegebenenfalls unsere Sportlerinnen und Sportler schicken, denn bei aller Vielfalt in einem Sportverein ist auch klar, dass man sich ein bisschen festlegen muss, was kann man denn am besten vermitteln und trainieren und die anderen Kolleginnen und Kollegen können das eben in anderen Sportarten dann auch einfach im Parasportbereich besser und dann tauschen wir uns da dann eben aus. Ja. Deswegen ist es schon ganz wichtig. Und als großer Sportverein hat man eben eine Leuchtturmfunktion und kann dann eben auch kleinere Sportvereine einfach motivieren, anstecken und die nehmen sich dann ein Beispiel an uns und setzen es dann auch gerne um.
Werbung!
Ihr wisst, wir sind ständig am Schauen, was sich in der Sportwelt so tut und vor kurzem haben wir ein mega spannendes Sportstartup kennengelernt. Mir gegenüber sitzt jetzt Benny, einer der Gründer von Loda Sports. Benny, schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, Benny, was steckt denn hinter Loda Sports?
Ja, im Grunde ist das eine klassische Gründungsgeschichte. Irgendwann habe ich eine Sporttasche gebraucht. Ich war mit dem, was ich online und offline gefunden habe, nicht zufrieden und habe mir die Frage gestellt, es muss doch irgendwie besser gehen. Es kann doch nicht sein, dass das alles ist. Und am Ende ist unser Projekt Loda Sports entstanden.
Und was macht eure Sporttasche jetzt so besonders?
Ich glaube, das Besondere daran ist, dass sie wirklich mit SportlerInnen entwickelt wurde, hochfunktionell ist und von wirklich sehr guter Qualität. Um da nur ganz wenige Beispiele zu nennen. Sie hat eine Rucksackfunktion, sie hat ein Wertsachenfach und ganz toll finden die Kunden auch unser Nassfach.
Das heißt, ihr habt eine hohe Kundenzufriedenheit?
Ich behaupte, man könnte sagen, nach 25.000 verkauften Sporttaschen und online einer wirklich, wirklich sehr guten Bewertung, dass ich da selbstbewusst Ja sagen kann, genau.
Das freut uns. Eine schöne Geschichte. Und wir von Beyond Sports sind überzeugt, das ist wirklich die perfekte Sporttasche für alle, die sportlich aktiv sind und noch nicht die richtige Tasche gefunden haben. Und für unsere Zuhörer gibt es ein besonderes Angebot. Mit dem Code BS10 könnt ihr jetzt bei Loda Sports 10% Rabatt sparen. Dein Weg zur perfekten Sporttasche beginnt hier. Benny, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank euch. Hat mich sehr gefreut.
Werbung Ende. Ist das dann auch der Weg, wie dann manchmal neue Sportangebote entstehen, dass man quasi auch teilweise vielleicht in Besprechungen mit anderen Vereinen ist und sich austauscht, was man vielleicht machen könnte?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gelegenheiten. Also ich habe zum Beispiel einen Auftrag in den Inklusionsfortbildungen des Schwimmverbandes. Da sitzen dann natürlich schon tendenziell Vereine drin, die sich dafür interessieren, inklusive oder Paraschwimmen anzubieten. Aber da sitzen natürlich auch Menschen drin, die zufällig da drin sitzen, weil sie noch die Punkte für ihren Übungsleiter brauchen. Und da ist es tatsächlich schon vorgekommen, dass dann da mancher nach Hause gefahren ist und hat dann sofort angefangen, eben da auch ein Angebot zu machen, weil er oder sie dann einfach von der Bandbreite sozusagen überzeugt war und gemerkt hat, es ist gar nicht so schwer, wie ich ursprünglich dachte. Genau. Von daher denke ich, das ist das eine Setting und das andere ist halt einfach dass man eben wirklich zu völlig anderen Themen zusammensitzt. Zum Beispiel war ich bei einem Management-Lehrgang und dann hat gleich ein Fußballtrainer, der auch da war, der eben ein Management belegt hat für seinen Fußballverein, hat dann gesagt, ach, das ist ja interessant, was du da machst, also so richtig auf Schwäbisch. Und dann hat er gemeint, das könntet mir doch auch machen. Wir haben doch auch so eine Schule gleich ums Eck. Und siehe da, jetzt habe ich mal vor kurzem geguckt auf parasport.de und siehe da, man findet jetzt also ein solches Angebot in dieser Ecke und das finde ich halt einfach cool. Also man kann Menschen dazu schon motivieren und zwar in unterschiedlichen Situationen. Manchmal wollen sie sich dem Thema öffnen und manchmal ist es ihnen halt einfach aus Versehen über den Weg gelaufen.
Aber es ist ja auch ganz interessant, weil es ist ja eigentlich auch ein sehr weiter Weg, bis da überhaupt mal, sage ich mal, jetzt eine neue Sportart ausprobiert werden kann, weil es braucht zum einen, es braucht die Personen, die es leiten, es braucht die Personen, die teilnehmen, es braucht gewisserweise auch das Budget dafür, es braucht Hallenzeiten. Wie schwierig ist da der Anlauf von der ersten Idee, bis man sagt, okay, jetzt nur als Beispiel, jetzt machen wir Rollstuhltanzen. Wie lange dauert da ungefähr der Prozess, bis die erste Stunde Rollstuhltanzen anfängt?
Ja, das kommt ganz drauf an, wo wir sind. In Stuttgart wird das schwierig, weil wir haben ja keine Hallenkapazitäten mehr. Und ich glaube, im Moment ist es auch das, was unsere Arbeit am meisten einschränkt, dass wir keinen Platz haben. Also ich glaube, es gäbe noch viel mehr Angebote, wenn wir einfach viel mehr Sportflächen hätten. Aber die haben wir eben nicht. Und deswegen ist es eben so, man kann Trainer haben, man kann Material haben, Teilnehmende, aber man findet dann unter Umständen keinen Platz. Und das ist eigentlich gerade so die Krux an der ganzen Sache, dass wir nicht, vielleicht müssen wir mal Sportraum anders denken oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir wenig Platz eben für die vielen Bedarfe. Aber es braucht wirklich manchmal braucht es mehrere Jahre, bis sich ein Angebot etabliert hat. Und da muss man dann auch einfach tapfer dranbleiben. Da hilft dann wieder Ausdauer und Durchhaltevermögen.
Ich würde gerne noch so ein bisschen mit dir auf die aktuelle Situation in Deutschland gucken. Wir haben jetzt viel über den MTV geredet, wir haben viel über Stuttgart geredet. Wo stehen wir denn jetzt hier in Deutschland so in Sachen Inklusion?
Tja, also wie soll man das zusammenfassen? Es ist immer irgendwie der erste Sparpunkt für alle. Mhm. Also alle denken immer, ach ja, das ist ja toll, das ist ja so ein Kostenpunkt, den können wir jetzt irgendwie streichen. Aber ich glaube, dass sich kein Haushalt in diesem Land retten lässt, indem man Solidarität streicht. Genau.
Absolut. Ja. Das heißt, du sagst damit auch, dass Politik, dass die Kommunen, dass die Verbände eine äußerst tragende Rolle bei der Sache spielen.
Also ich muss sagen, dass es unterschiedlich ist. Wenn man jetzt die Stadt Stuttgart anguckt, werden wir sehr gut unterstützt. Vom Land Baden-Württemberg wird man auch unterstützt. Aber man darf sich das ja beim Sport nicht so einfach vorstellen. Das ist ja die deutschlandweiten Verbände bekommen Geld vom Bund. Dann wird das an die landesweiten Verbände weitergegeben. Die wiederum geben das an ihre sportartenspezifischen Verbände weiter. Also das ist ja wirklich eine erstaunliche Geldverteilungsschlange sozusagen im Sport. Und da weiß ich eben nicht, ob da vielleicht nicht in Zukunft zu oft der Rotstrich dann an der falschen Stelle sozusagen gemacht wird. Ja. Mhm. Und dann zu wenig bei den Athletinnen und Athleten ankommt.
Ich finde so, Inklusion ist ja auch deswegen, sage ich mal, wahrscheinlich etwas komplizierter umzusetzen, weil es halt einfach auch unterschiedliche Bedarfe benötigt, die man unter einen Hut bekommen muss. Da vielleicht auch das Thema Resilienz. Also wie resilient muss man denn da sein, wenn man Inklusion auch wirklich weiter vorantreiben möchte und irgendwann sagen möchte, okay, es ist vielleicht nicht mehr der erste Punkt, an dem gespart wird.
Ja, ich glaube, es sollte einfach zur Normalität werden. Hier kann man einfach sehen, Inklusion von Anfang an hilft. Also wenn wir alle von Anfang an mit Menschen mit Behinderung zusammen sind, dann lernen wir die Vielfalt des Menschen kennen. Und dann geht es eben Menschen nicht so wie dir bei dem FSJ, dass du das erste Mal da Menschen mit Behinderung erlebst, wenn du schon fast erwachsen bist, sondern viel einfacher wäre es ja gewesen, wenn du sie schon im Kindergarten getroffen hättest. Und dann hättest du einfach dazu ein ganz anderes Verhalten gelernt. Ja? Und ich glaube, das ist eben so der das, woran eigentlich nicht gespart werden sollte, dass eben alle Menschen, sofern es möglich ist, die gleichen Bildungseinrichtungen besuchen, sich einander kennenlernen und dann später stelle ich mir das dann immer traumhaft vor, dass einfach alle so viele soziale Fähigkeiten mitbringen wie ich selber, dass sie einfach wissen, wie sie auf andere Menschen wirken, wie sie auf andere reagieren sollten und dann wäre es einfach viel friedvoller und es gäbe nicht mehr dieses ganze Hauen und Stechen.
Das heißt ja im Umkehrschluss sagst du, es geht ja nicht nur um Inklusion im Sport, sondern um Inklusion in der Gesellschaft.
Ja, genau. Also ich finde, ein Sportverein ist ja eine Gesellschaft im Kleinen. Wir sind ein demokratischer Zusammenschluss von Menschen und wir haben gemeinsame Ziele, die wir umsetzen. Und so sieht man an einem Sportverein, wenn einem ein Thema wichtig ist, dann muss man da eben investieren und da muss man da ran. Und dann knirscht's und dann ist es ungemütlich, ja, weil Menschen müssen Privilegien aufgeben, die sie hatten und so weiter. Und das kann man eben auf die gesamte Gesellschaft übertragen. Wenn wir viele Menschen teilhaben lassen wollen, müssen wir uns eben auf die unterschiedlichen Bedarfe einstellen. Mhm. Wir dürfen uns aber auch frei machen, denn auch Menschen mit Behinderung wollen nicht immer überall teilhaben, aber sie sollten halt die Chance dazu haben. Und das ist eben so ein Punkt, wir sollten alles vorhalten und ich glaube nicht, dass das dann am Ende irgendwie wahnsinnig teuer wird, sondern ich glaube einfach, dass es Leute gibt, die sich gar nicht damit beschäftigen wollen, weil das für sie unbequem ist. Mhm. Und ich glaube aber, dass wir alle davon als Menschen profitieren würden, wenn einfach viel mehr unterschiedliche Menschen irgendwo zusammenkommen. Mhm. Ja.
Aber ist es dann nicht wiederum doch der Sport, der gerade sowas gewährleistet?
Ja, ich finde, im Sport ist es am einfachsten.
Ja.
Also es ist ganz schlimm bei Sportlehrerfortbildungen, wenn man immer hört, das sei so furchtbar schwierig. Und ich finde aber, dass so Dinge wie Sport, Musik oder Kunst sind eigentlich die Bereiche, in denen man Inklusion wirklich super leicht leben kann. Weil man hat ein ganz begrenztes Feld. Man hat eine begrenzte Aufgabe, wo man Teilhabe umsetzen soll. Und das finde ich viel einfacher, als wenn du mir hier so deutschlandweite Fragen stellst.
So, liebe Mandy, du hast es fast geschafft. Wir kommen jetzt zum Ende. Das sind auch unsere schnellen Fragen, die jetzt hier kommen. Das heißt, nicht mehr so ewige Antworten, bitte. Wenn du in die Zukunft schaust, was sind die nächsten großen Schritte für Inklusion beim MTV Stuttgart?
Mobilität und mehr Mitarbeitende in dem Bereich.
Und was wäre deine Vision für echten inklusiven Sport in Deutschland?
Mindestens in jeder Stadt ein Angebot.
Welche Rolle spielt öffentliche Wahrnehmung für eure Inklusionsarbeit, also Social Media, Medienberichte, Events?
Social Media ist absolut wichtig, weil wir so wirklich auch in dem hintersten Örtchen im Schwarzwald jemanden erreichen können, der dann sich wieder auf den Weg nach Stuttgart macht.
Glaubst du, dass Inklusion im Sport irgendwann so selbstverständlich sein wird, dass es keine Inklusionsmanagerinnen mehr braucht? Oder wird die Rolle noch lange wichtig bleiben?
Ich glaube, dass meine Rolle noch eine ganze Weile wichtig bleibt, aber soziale Arbeit will sich ja immer selbst überflüssig machen.
Vielleicht jetzt zum Abschluss noch einen kleinen Tipp an die ZuhörerInnen. Wie kann man über Inklusion sprechen, ohne Berührungsängste auszulösen?
Man sollte einfach immer überlegen, wie man denn selbst möchte, dass über einen gesprochen wird. Und dann kann man schon vielen Fettnäpfchen aus dem Weg gehen.
Mandy, das war ein sehr sympathischer Auftritt von dir. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen und ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel Neues gelernt in dem Bereich, der vielen von uns sehr unbekannt ist. Und trotzdem ist es aber auch in so einem Bereich, wo ich persönlich sage, ich will mehr darüber wissen. Ich finde es total interessant. Ich möchte noch eine kurze Background-Story erzählen, wie wir dich kennengelernt haben. Wir waren bei einem gemeinsamen Sportstammtisch und haben das Gespräch mit dir gesucht. Du hast auch das Gespräch mit uns gesucht und es war sehr harmonisch von Anfang an. Und ich habe direkt das Gefühl gehabt, es ist ein Thema, was man im Podcast besprechen muss und dem man auch Raum geben muss. Und ich habe jetzt auf jeden Fall, ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, das hat sich bewahrheitet, das hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, weil du auch eine tolle Expertise mitgebracht hast und ich fand es sehr schön, wie ehrlich und offen du mit uns geredet hast, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und vor allem, dass du auch über deinen Sohn Henry mit uns geredet hast, was ich sehr, sehr schön fand. Wie gesagt, auch da nochmal wirklich gute Besserung für Henry und es war toll, dass du hier warst, toll, dass du aus deinem Beruf Perspektiven mit uns geteilt hast, weil es schon wirklich einer der besondersten Berufe ist, den ich so bisher im Sportbereich kennengelernt habe. Deswegen, liebe Mandy, vielen Dank, dass du am Start warst. Wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern und bei unseren Zuhörerinnen bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Special-Folge Beyond Sports am Start wart. Und Mandy, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Also inklusiver Sport bedeutet mir alles, weil ich jeden Tag daran erfreut bin, wie es doch gelingt, alle Menschen mit einzubeziehen. Und ich bin überglücklich. Also eigentlich habe ich gerade den besten Beruf meines Lebens vermutlich und hoffe da noch lange viel bewirken zu können, eben für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.